Kommunikationspuls von und mit Dr. Thorsten Klein. Es gibt Dinge im Leben, die tun wir unbewusst. Um sie besser machen zu können, müssen wir sie ins Bewusstsein führen. Und das ist das, was die Wissenschaft uns gerne lehrt und wo sie uns begleitet. Deshalb freue ich mich heute sehr, dass wir eine Medienwissenschaftlerin unter uns haben. Und ich grüße an die Hochschule Ansbach in Franken sehr herzlich Professor Dr. Jana Wiske. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Frau Wiske, Sie haben, wie ich finde, an der Hochschule Ansbach ein sehr spannendes Feld zu bestellen, nämlich zum einen Journalismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch PR und Unternehmenskommunikation. Das sind ja, wenn man in die Historie der Medien- und Kommunikationswissenschaft blickt, ja zwei Themenfelder, die normalerweise konträr behandelt werden. Wie kommt das?
Ja, ich zitiere da immer meinen Kollegen, der sagt, das eine ist die gute Seite und das andere ist die böse Seite. Ja, letztlich sind die zwei ja voneinander abhängig. Das heißt, das eine würde ohne das andere nicht existieren. Das ist ja so spannend. Deswegen, ich glaube, man liegt näher beieinander, als man glaubt. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, habe mich aber immer wieder auch für die andere Seite, die Mechanismen, interessiert, berate da auch seit Jahren schon Unternehmen, Sportlerinnen, Organisationen, Verbände und habe da auch Spaß dran. Und wenn man sieht, was so los ist in den Unternehmenskommunikationen dieses Landes, dann stellt man fest, da sind ganz viele ehemalige Journalisten. Das heißt, irgendwie passt das schon zusammen. Und deswegen bin ich auch glücklich mit diesem Stuhl mittendrin für beide Seiten.
Sie haben gerade schon angesprochen, die Unternehmenskommunikationen dieses Landes. Was erleben Sie denn in den Unternehmenskommunikationen dieses Landes und wie hat sich denn so die Unternehmenskommunikation in den vergangenen Jahren gewandelt?
Also viele Unternehmen haben entdeckt, dass das wichtig ist. Wenn man jetzt mal vor 15 Jahren die Unternehmen anschaut, dann waren das eher Exoten, die Wert auf die Kommunikation gelegt haben. Das war dann irgendwo im Marketing versteckt. Mittlerweile ist es so, dass es meist oben angesiedelt ist, also direkt an der Führung dran, weil man weiß, wie wichtig das Ganze ist. Was ich sehr positiv finde von der Entwicklung her, man weiß, in dieser transparenten Welt kannst du jetzt nicht eine heile Welt verkaufen da draußen, sondern du musst eben auch objektiv berichten, natürlich immer mit einem gewissen Ziel. Aber letztlich ist es ausgeglichener geworden, mehr Werte, die da auch in der Unternehmenskommunikation gelebt werden. Es gibt beim Journalismus den Pressekodex, es gibt in der Unternehmenskommunikation PR den Kommunikationskodex. Also es gibt da jetzt so ein paar Richtlinien, die das Ganze seriöser werden lassen oder seriöser machen. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung.
Ich finde den Satz, dass man in einer transparenten Welt keine heile Welt verkaufen mehr kann, sehr spannend. Ich probiere es mal ganz plump. Bedeutet, aus Scheiße kann man kein Gold machen.
Ich würde es vielleicht ein bisschen charmanter formulieren, aber so ist es. Ich meine, die Leute da draußen, die sind nicht doof. Das heißt, ich kann nicht irgendwas darstellen, was es nicht gibt oder was so nicht richtig ist oder ja, einfach gelogen wäre. Natürlich kann ich etwas nach außen schön darstellen. Aber im Grunde, und das ist für mich der Kern der Sache, auch bei der Unternehmenskommunikation, es muss halt gelebt werden in einem Unternehmen, damit ich auch die Kommunikation positiv nach außen darstellen kann. Wenn halt was im Argen liegt in meinem Unternehmen, dann kann die Kommunikation tatsächlich nur helfen, da ein bisschen wieder rauszukommen, aber sie kann eben nicht etwas Schlechtes gut darstellen.
Sie haben ja schon angesprochen, dass es eine Veränderung gibt dahingehend, dass Unternehmen immer mehr in Richtung Unternehmenskommunikation auch ja, investieren. Kann man das in ein Stückchen mehr greifen? Bedeutet das, die schaffen eine eigene Abteilung oder ist das eine Person oder wie ist denn so die Erfahrung? Womit
Ja.
sollte man denn anfangen?
Ich habe alles schon erlebt. Es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, ne? Die Mittelständler, die haben irgendwie ein, zwei Leute. Sehr häufig ist es da auch noch im Marketing versteckt, die Kommunikation. Man erkennt aber, wir arbeiten viel an der Hochschule Ansbach, haben so Kooperationen mit Unternehmen zusammen, gerade im mittelständischen Bereich, haben erkannt, ohne Kommunikation geht es nicht. Gerade wenn ich ein Produkt in irgendeiner Form sichtbar machen möchte oder eine Dienstleistung, auch in Zeiten von Social Media, wo du ja die Chance hast, ohne großen Aufwand letztlich und ohne die Medien, abhängig von den Medien zu sein, die eben die Reichweite haben, kann ich selbst kommunizieren. Und das ist natürlich etwas, was viele Unternehmen für sich entdecken. Wenn man zu größeren Unternehmen geht, Global Player, die haben natürlich also riesige Abteilungen. Wir arbeiten sehr häufig mit der DATEV zum Beispiel auch zusammen. Da gibt es so viele verschiedene Units, Corporate Publishing, Presseabteilungen, also die quasi mit den Medien arbeiten. Das sind unterschiedliche Kommunikationsabteilungen, das ist perfektioniert.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, wenn ein Mittelständler beginnt mit ein, zwei Köpfen mal zu personalisieren und gibt denen eine gewisse, ja, ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Kompetenz, um kommunizieren auch zu dürfen, das muss ja abgestimmt sein mit der Unternehmensspitze. Was sollten denn aus Ihrer Erfahrung heraus diese Mitarbeiter können? Also welche Kompetenzen bringen die denn mit?
Naja, also sie sollten schon mal KommunikatorInnen sein. Klar, es hat auch immer was mit Schreiben zu tun. Das heißt, Social Media, man muss textsicher sein, also man sollte die journalistischen Handwerks das journalistische Handwerkszeug auch können, je nachdem, ob ich jetzt auf der Homepage veröffentliche, auf Social Media veröffentliche, da brauche ich vielleicht mal einen Kommentar oder mal eine Reportage. Das Thema Storytelling, ganz wichtig in diesem Bereich. Wenn ich natürlich mit den Medien zusammenarbeite, dann muss ich ein gewisser Menschenfänger sein. Ich muss in der Lage sein, öffentlich zu reden, vor einer Bühne zu reden, vielleicht vor Fernsehkameras zu reden, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist.
Was bedeutet denn journalistisches Handwerkszeugs für diejenigen, die jetzt zuhören und mit Journalismus wenig zu tun haben?
Ja, journalistisches Handwerkszeug bedeutet auch neben den Fähigkeiten, schreiben zu können, oder jetzt crossmedial, Video, Podcast sprechen, je nachdem, in welchem Bereich ich mich bewege. Das Wissen um die sogenannten Nachrichtenfaktoren, weil letztlich will ich ja auch Medienkonsumenten haben. Und dann muss ich schon wissen, was will denn der Medienkonsument, ob er jetzt über die Bande Medien gespielt wird oder ob ich selbst als Unternehmen kommuniziere über Social Media oder andere Kanäle. Was will denn mein Konsument überhaupt lesen? Ne? Also will der jetzt lesen 25 Jahre Dienstjubiläum XY, den kein Mensch kennt? Oder will ich eben die klassischen Nachrichtenfaktoren wie Prominenz, Nähe, Aktualität, Konflikte, das wahrscheinlich nicht so gern gesehen. Das ist wichtig zu erkennen, dass ich weiß, was überhaupt mein Konsument, mein Fan, mein Kunde lesen möchte, hören möchte, sehen möchte, damit ich ihn auch erreiche.
Wenn wir das mal ganz praktisch machen, wie finde ich das denn heraus als Unternehmen?
Naja, man muss neugierig sein. Das ist sicher auch ein Punkt, den jemand mitbringen muss. Neugierig auf Geschichten, kreativ, was Geschichten betrifft. Das heißt, ich muss mein Unternehmen meine Organisation in- und auswendig kennen und überlegen, Mensch, das wäre vielleicht eine Geschichte, die ist spannend, weil trifft den Zeitgeist gerade zum Thema, ich sage jetzt mal, Vielfalt wäre da etwas möglich oder Nachhaltigkeit. Das sind so Dauerbrenner, die funktionieren. Und wenn ich eben feststelle, dass das in meinem Unternehmen in irgendeiner Form ja, stattfindet, ein Kontakt da ist oder eine Person, die das ja, darstellt, dann bin ich ja, da richtig.
Die Themen Vielfalt und Nachhaltigkeit sind Dauerbrenner. Wollen Sie uns ganz kurz erklären, aus Ihrer Sicht, was denn Nachhaltigkeit bedeutet? Weil die Definition ist ja von bis alles möglich.
Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Nachhaltig, also dauerhaft, sagen wir mal, an Dinge. Für mich ist Nachhaltigkeit an etwas festhalten, so wenig wie möglich Ressourcen verbrauchen, also ressourcenschonend. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, bestimmte Spielfelder sehe, ich komme ja viel aus dem Sportjournalismus, tatsächlich auch mal über kleinere Missstände, kleinere Probleme hinwegsehend an etwas festhalten. Das geht natürlich in verschiedene Richtungen. Das kann jetzt dieser ökologische Aspekt sein, das kann der ökonomische Aspekt sein, das kann aber auch der gesellschaftliche Aspekt sein. Also wir wären hier im Corporate Social Responsibility Bereich, gesellschaftliche Verantwortung. Das ist etwas, was zeitgeistig ist, was die Leute mittlerweile verlangen. Da gibt es auch Voraussetzungen oder Richtlinien, die man als Unternehmen erfüllen muss, übrigens auch als Fußballverein. Das ist etwas, was die Leute da draußen erwarten. Und wenn man es eben nicht erfüllt, dann ja, wird es schattig.
Ich bin sehr einverstanden und
Gott sei Dank.
froh, dass Sie das auch so sehen. Wie können wir denn diesen Begriff der Nachhaltigkeit auf die Unternehmenskommunikation übersetzen, wenn wir jetzt mal an das Personal denken und vielleicht auch gerade an Familienunternehmen, die ja in Deutschland eine entscheidende Rolle für das Rückgrat unseres Wohlstands und unseres Mittelstands haben?
Naja, das Problem ist bei solchen Begriffen oder solchen Philosophien, du musst es leben. Du musst es im Kleinen leben, sonst kannst du es auch nach außen nicht darstellen. Das heißt, du kannst natürlich viel wollen, wenn du es nicht lebst, hast du keine Glaubwürdigkeit. Und um Ihre Frage zu beantworten, du musst eben dein eigenes Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen, wo du dieses Thema Nachhaltigkeit ansetzen kannst. Das kann sein bei deinen Produkten, je nachdem, welches Unternehmen du bist. Ja? Also die verarbeitenden Produkte können oder sollten eben aus, ich sage jetzt mal, nachhaltigen Anbau sein, sowas zum Beispiel. Du solltest aber auch das Thema Leben im Unternehmen, indem du auf Energiesparen setzt. Indem du aber auch, finde ich auch immer eine sehr schöne Geschichte, deine Mitarbeiter dazu animierst, diesen gesellschaftlichen Aspekt mit zu überdenken oder mit einweben zu lassen, indem du zum Beispiel sagst, ich stelle dich einen Tag frei im Jahr. Dafür kannst du eben gerne bei der Essensausgabe mithelfen hier in dieser Stadt. Also das heißt, dass man sowas fördert, nachhaltig auch was Gutes zu tun. Das muss aber eben, ich sage jetzt mal, das ist jetzt keine Sache von ein, zwei Tagen, wo ich mir das mal überlege, sondern ich muss von Grund auf mein Unternehmen anschauen und gucken, wo ist es möglich, da in die richtige Richtung zu gehen.
Das muss ja im Unternehmen in der Tat jemand umsetzen. Und wenn wir an die Unternehmenskommunikation denken, haben Sie eben auch schon den Hinweis gegeben, wenn eine solche Einheit neu entsteht, wo ist die denn strukturell angedockt? Wo gehört denn der oder diejenige hin, welche Unternehmenskommunikation verantworten dürfen?
Also das Beispiel vorher hat es ja schon gezeigt, das muss direkt letztlich an die Unternehmensführung angedockt sein. Das ist zumindest meine Philosophie und mein Verständnis von dem Ganzen, weil du brauchst diese Unternehmenskommunikation direkt an den Entscheidern dran. Weil die entscheiden dann, ob das Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft wird, um das Thema Nachhaltigkeit durchzusetzen. Die entscheiden in einer Krise, was passieren muss. Die musst du als Unternehmenskommunikation in einer Krise auch sofort greifen können und sagen, aus Sicht der Unternehmenskommunikation würde ich so und so agieren. Das heißt, wenn du jetzt ein paar Schleifen noch brauchst und gar nicht an die obere Spitze rankommst, dann hast du ein Problem. Deswegen mein Verständnis direkt an die Unternehmensführung dran.
Wie überzeugen wir denn gerade Unternehmen, die schon ein bisschen älter vielleicht sind, sich gerade neu auf diesen Weg machen, genau das zu tun? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es viele Kommunikatoren und Kommunikatorinnen gibt, die jetzt aufatmen und sagen, ja, das sage ich doch schon die ganze Zeit, aber mein Chef macht es nicht.
Ich kann nur Aufklärung empfehlen, weiterhin und vielleicht mal so ein paar Negativbeispiele zeigen, wie zum Beispiel das Unternehmen Schlecker, man kennt es noch. Ich habe ein Buch 2020 rausgebracht, jetzt kommt der Werbeblock, Achtung. Krisenkommunikation komplex, da sind 11 verschiedene Fälle drin, unter anderem eben auch der Fall Schlecker, wo mal dieses Beispiel alter Patriarch, der nichts zulässt, gezeigt wird und in welche Richtung das dann gehen kann, wenn die Leute intern nicht an ihn vordringen. Meine Empfehlung ist tatsächlich Aufklärung, die Mechanismen erläutern, was passieren kann, wenn und zeigen, was eben Kommunikation von Unternehmen in der heutigen Zeit bedeutet. Und ich glaube, dass in den Köpfen das schon immer mehr drin ist und erkannt wird, dass das eine wichtige Abteilung ist, die es zu fördern gilt und die eben auch nah dran sein muss an der Unternehmensleitung.
Wenn wir mal gerade bei so verschiedenen Branchen bleiben und machen mal einen Abstecher in die Reinigungsbranche. Wie ist denn das Image der Reinigungsbranche aus Ihrer Sicht? Ich würde nämlich dann danach gerne eine Folgefrage stellen.
Naja, sagen wir es mal so. Ich als Außenstehender, und da geht es, glaube ich, vielen so, wir empfinden diese Branche nicht als wahnsinnig sexy. Ja, hat mit Schmutz zu tun. Ist, sagen wir mal, das Thema Reinigung, das muss zwar gemacht werden, aber das hat immer so ein schmutziges Image. Da tut man der Branche bestimmt Unrecht, aber das ist das, was tatsächlich da draußen ankommt und wahrscheinlich auch bei mir. Aber da möchte ich an der Stelle mal sagen, für mich ist zum Beispiel an der Hochschule, auch in anderen Gebäuden, die Reinigungskraft die wichtigste. Die wird immer besonders nett von mir gegrüßt, weil die macht einen extrem wichtigen Job, um jetzt beim Thema Image zu bleiben. Wenn wir nämlich Besuch an der Hochschule Ansbach haben oder in meinem Büro und es sieht da dreckig aus, dann bleibt das nämlich auch an mir haften. Deswegen, ich grüße jeden Menschen immer freundlich, aber die Reinigungskraft besonders, weil ich sehr dankbar bin, dass sie diese Aufgabe erledigt.
Was könnte denn eine solche Branche tun, damit das besser wird? Wo setzen wir denn an? Also wo beginnen wir? Ich glaube, es gibt viele, viele Stellschrauben und das, was wir dann für eine Branche besprechen, lässt sich auch dann wunderbar auf andere Branchen übertragen.
Ja, also du musst das Positive rauskehren, um ja sogar beim Thema zu bleiben mit Kehren. Das vielleicht, was ich jetzt auch gesagt habe, ne? Also letztlich aus dieser Schmutzecke rauskommen und einfach mal da draußen verklickern, wie wichtig diese Branche ist. Vielleicht eben auch mit diesem Thema Storytelling, ne? Also wir sorgen für deinen Glanz im Scheinwerferlicht, ne? Also ich sage jetzt mal irgendwie ein Slogan. Ich glaube, man muss den Leuten da draußen, den Unternehmen, allen bewusst machen, ohne Reinigung, Säuberung würde der Glanz, den manche Branchen eben haben, gar nicht funktionieren. Also das ist sicher ein Schwerpunkt, den man legen muss. Und dann kommen die klassischen Mechanismen, dass man Storytelling habe ich schon angesagt, aber auch mal personalisiert, Geschichten erzählt. Ja, wer ist Reinigungskraft XY? Warum macht sie das? Es gibt sehr viele, die sehr viel Spaß am Saubermachen haben. Ich habe zum Beispiel einen zu Hause sitzen, mein Ehemann, der hat daran Spaß. Ich habe ihn nicht nur deswegen geheiratet, aber ich finde das bemerkenswert, weil das ist für mich jetzt eher so, boah, oh, anstrengend. Aber er hat da Spaß dran. Und das kann man ja auch mal rausarbeiten. Das ist ja auch was sehr Positives. Also da gibt es viele Aspekte, auf die man einen Fokus legen sollte.
Damit sind wir sofort bei dem Thema Image angelangt. Was ist ein Image und wie kommt es zustande und was können wir denn als einzelnes Unternehmen tun, um es zu verändern?
Also Image ist letztlich etwas, was mit Wahrnehmung zu tun hat. Das heißt, ich habe verschiedene Anspruchsgruppen da draußen, Stakeholder, und die haben ein gewisses Bild von mir. Und ich kann an diesem Bild natürlich in gewisser Weise schrauben. Klar ist aber auch, da draußen ist eine Erwartungshaltung. Und deswegen sage ich immer, ich ziehe das Feld immer andersrum auf, ich sage immer, ich muss für mich erstmal entscheiden, für was möchte ich denn stehen als Unternehmen? Wer bin ich? Und wenn ich das für mich klar gemacht habe, dann kann ich auch an den einzelnen Stellschrauben drehen. Und dann ist auch die Erwartungshaltung da draußen, wenn die einmal wissen, okay, Organisation oder Verband oder Unternehmen XY, das steht für das, das und das. Ich sage jetzt mal bei Konflikten oder Krisen, ich motze nur da draußen, wenn das nicht mehr erfüllt wird. Aber ich muss mir erst mal im Klaren sein als Unternehmen, was bin ich denn überhaupt? Das heißt, das ist eine Sache von ja, Wahrnehmungen meiner Anspruchsgruppen und aber auch Organisationsmitglieder oder Firmenmitglieder. So setzt sich ein Image zusammen.
Bedeutet das auch, dass Wahrnehmung wichtiger ist als Zahlen, Daten, Fakten?
Wenn du Ruhe haben möchtest, ja. Also ich zeige das an einem Beispiel immer in der Krise. Also letztlich, was ist eine Krise, fragen viele, wenn sie im Unternehmen oder in einem Unternehmen sind. Letztlich ist es das Thema draußen. Egal, ob ich selbst für mich als Unternehmen feststelle, ja, da bin ich ja nicht betroffen oder wir haben doch alles richtig gemacht. Das entscheidest nicht du als Unternehmen oder als Organisation, sondern das entscheidet da draußen die Öffentlichkeit mit einer gewissen Erwartungshaltung und da spielt natürlich die Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Deswegen kann ich viele Daten, Fakten und so weiter liefern. Wenn die Wahrnehmung da draußen eine andere ist, dann interessieren Daten und Fakten nicht.
Sie haben den Begriff des Storytellings schon zwei, dreimal jetzt benutzt in der letzten halben Stunde. Was versteckt sich dahinter und wie erklären wir diesen Begriff auf Deutsch?
Naja, also Storytelling, Geschichten erzählen. Es gibt immer dieses schöne Beispiel vom Trempelmarkt. Ich stelle da ein bisschen Zeugs hin, eine Figur, ein Buch, was weiß ich, und versuche das zu verkaufen. Und letztlich kriege ich dann für diese 5 Dinge vielleicht 10 Euro. Mehr ist es nicht. Wenn ich aber zu jedem Teil eine Geschichte erzähle und sage, Mensch, das Buch, das ist von meiner Oma. Das hat die total geliebt. Oma Erna hat da gelesen drin bis tief in die Nacht und da hatten wir einen Lachanfall zusammen damals, ich als Kind. Und den Kerzenständer, der irgendwie aus dem Nachlass von Louis, den was weiß ich, in Frankreich stammt und so weiter. Dann kriege ich anstatt 10 Euro für die 5 Dinge wahrscheinlich 150 Euro oder noch mehr. Also letztlich verkaufe ich eine Geschichte, vielleicht auch ein Lebensgefühl, eine Personalstory. Es ist ja das, was wir auch konsumieren wollen. Wir wollen Geschichten vor dem Fernseher, wir wollen Geschichten auch im Leben, sind wir ehrlich, wenn wir miteinander sprechen und wir erzählen uns irgendwie staccato-mäßig nur Daten und Fakten, dann schalten wir wahrscheinlich auch irgendwann ab. Und da gibt es auch Studien dazu, dass wir dann gar nicht mehr so lange aufnahmebereit sind. Wenn wir aber eine schöne Geschichte erzählen mit Herzschmerz, Emotionen und so weiter, dann können wir das konsumieren und das funktioniert natürlich im Journalismus und selbstverständlich auch im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit.
Eine wunderbare Klammer, die sich hier schließt, zum Ende unseres Gespräches. Ich probiere mal folgende Frage, die nicht abgesprochen ist. Können wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Geschäftsführer sind, Vorstände, die gerade dabei sind, ihre Außendarstellung zu überdenken, können wir denen, ich sag mal so, die drei Tipps an die Hand geben, wie man denn heutzutage als Unternehmen kommunizieren sollte? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig?
Transparenz ist wichtig. Das heißt aber auch, in meinem Unternehmen muss es stimmen. Ja, also ich muss, darf jetzt keine Leichen im Keller haben, sondern das muss ein Unternehmen sein, was eben seriös handelt und dann auch transparent darüber kommuniziert. Dann die verschiedenen Kanäle. Also aus meiner Sicht eine Riesenchance für Unternehmen, gerade auch für kleinere. Man hat früher die Sichtbarkeit nur über die Medien erhalten. Das ist jetzt gar nicht mehr notwendig. Ich kann auf den eigenen Kanälen, sowohl Homepage, aber vor allem eben Social Media agieren und da mein Unternehmen darstellen, meine Produkte darstellen. Das funktioniert gut, muss aber regelmäßig bespielt werden. Ja, das ist wichtig. Also ich kann eine Plattform nur beginnen, wenn ich weiß, dass ich sie regelmäßig auch benutze und regelmäßig Content erstelle. Und ja, als drittes würde ich noch mitgeben, also wir haben Transparenz, wir haben die verschiedenen Kanäle und ja, das ein gewisses journalistisches Know-how braucht es auch, damit das eine, sagen wir mal, seriöse Berichterstattung auch ist, weil was anderes ist es ja nicht vom Unternehmen her, um auch ja, da seriös Darstellungsformen zu bemühen, seriöse Videos zu kreieren, einen ordentlichen Podcast ins Leben zu rufen. Sowas alles braucht natürlich auch Know-how. Genau, und dann würde ich tatsächlich empfehlen das Thema Objektivität, weil es einfach glaubwürdiger macht. Wenn bei mir nicht überall immer heile Welt ist, sondern wenn ich sehe, da ist ein Problem im Unternehmen, beim Produkt, wie auch immer, und wir diskutieren das, wir haben da vielleicht noch Entwicklungspotenzial, dann wird man da draußen eher ernst genommen als diese heile, schöne Welt, die es nirgends gibt.
Schade drum, aber ich glaube Ihnen. Frau Wieske, vielen lieben Dank für die wunderbaren Einblicke. Vielen Dank auch für die praktischen Tipps und viele liebe Grüße an die Hochschule nach Ansbach.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht, herzlich gerne. Tschüss.
Tschüss.